Deutschlandfunk, Andruck.
Die Berliner Stadtteile Kreuzberg, Neukölln und Wedding sind klar migrantisch geprägt. Vor allem die in Berlin sehr starke türkischstämmige Community hat sich dort Lebens- und Arbeitsräume erschlossen und weiterentwickelt. Das Kapitel der Gastarbeiter in der deutschen Geschichte ist natürlich schon lange zu Ende, aber die Fortentwicklung dieser Geschichte kennt meist nur zwei Versionen. Entweder ist von hoher Arbeitslosigkeit die Rede oder von den Erfolgsgeschichten, von den innovativen Unternehmerinnen oder den Bildungsaufsteigern. An ein differenziertes Bild anhand von Berlin-Kreuzberg hat sich der Zeithistoriker Stefan Zeppenfeld gemacht. Vom Gast zum Gastwirt heißt sein Buch mit Fragezeichen, Untertitel Türkische Arbeitswelten in Berlin. Herr Zeppenfeld, Sie haben die Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse bei türkischstämmigen Einwohnern untersucht. Warum war besonders diese Gruppe der ehemaligen Gastarbeiterinnen und ihrer Familien interessant für Ihre Untersuchung?
Das lag zum einen daran, dass ich in Berlin studiert und gelebt habe und das einfach die prägendste Bevölkerungsgruppe mit Einwanderungsgeschichte ist und es deshalb vor allem naheliegend war, das zu untersuchen. Das hat mich nämlich sehr überrascht, dass es da relativ wenige Studien gibt, auch wenige Lokalstudien, die so die Entwicklung von türkischer Migration und vor allem der türkischen Arbeitswelten in der langen Perspektive, also auch über den Anwerbestopp von 1973 hinaus beleuchtet hat. Und zum anderen lag das vor allem daran, dass Berlin ja auch immer so eine gewisse Strahlkraft für Diversität und ja eine pluralisierte Stadtgesellschaft hat. Und deshalb fand ich das sehr naheliegend für mich, in Berlin lebend, dann auch so eine Fallstudie zu entwickeln.
Und gleichzeitig war die Quellenlage ja offenbar auch ganz gut, insbesondere in Kreuzberg.
Genau, das ist natürlich ein Faktor, der auch sehr, sehr wichtig ist. Berlin hat eine erfreulich breite Archivlandschaft, gerade für solche Themen, die eng auch mit Stadtteilen verwoben sind, wie Sie schon angesprochen haben. Der Bezirk Kreuzberg natürlich auch mit vielen alternativen Archiven, also die nicht unbedingt von staatlicher Seite entwickelt, gefördert werden, sondern auch sogenannte Archive von unten, die auf eigene Faust teilweise aus den neuen sozialen Bewegungen der 1980er Jahre selber gesammelt haben und einfach einen breiten Quellenschatz anbieten, der so eine Studie auch bereichert und möglich macht.
Jetzt muss ich noch mal zu Ihrer Methodik fragen. Sie betreiben sozialhistorische Migrationsforschung, wie Sie schreiben, und es geht Ihnen darum, die Gesellschaftsforschung zu migrantisieren. Können Sie kurz erläutern, was das genau heißt?
Ja, also der Slogan, die Gesellschaftsforschung zu migrantisieren, der stammt nicht von mir, sondern der entstammt der kritischen Migrationsforschung. Was ich damit meine, ist, dass mir sehr wichtig war, der historischen Sozialforschung, die sich ja immer viel mit Gesellschaft beschäftigt hat, eine neue Facette hinzuzufügen, nämlich die von Migrationsgeschichte als Normalfall. Also wenn wir das sehen in den großen, umfassenden Werken zu Deutschland im 20. Jahrhundert, gibt es immer große sozialgeschichtliche Studien, die mehrere hundert Seiten haben. Und die Arbeitsmigration oder die Migration als solches, die wird dann abgehandelt irgendwo im letzten Drittel, meiner Meinung nach auf zu wenig Seiten. Und mir war es jetzt besonders wichtig zu zeigen, Migration ist kein Sonderfall. Das ist jetzt kein exotisches Feld, das man bearbeiten kann, sondern es ist einfach eng verwoben mit der Sozialgeschichte Deutschlands, Europas. Und das habe ich auch versucht in dem Buch zu zeigen, dass die Arbeitswelten von Menschen, die wir als Migrantinnen und Migranten lesen, die dazu gemacht werden, teilweise auch eng verwoben waren mit der deutschen Gesellschaft und dass sich in wenigen Jahrzehnten auch diese Arbeitswelten ein Stück weit angenähert haben an so den Durchschnitt der deutschen Gesellschaft.
Sie teilen ja Ihre Erkundung der Arbeitswelt auf in mehrere Bereiche. Einmal der erwartbare Bereich der Industriearbeitsplätze, also der Kern der damaligen Gastarbeiterbeschäftigung. Dann die Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Drittens schauen Sie auf akademische Berufe. Viertens auf die Selbstständigkeit und dann auch auf die Nichtarbeit, Schwarzarbeit oder sogar anderer illegaler Gelderwerb. Zunächst mal zu dem ersten Bereich. In Berlin wurde ja das Anwerbeabkommen erst ein paar Jahre später wirksam als im restlichen Bundesgebiet. Warum war das so und welche Auswirkungen hatte das?
Die ersten Anwerbeabkommen schloss die Bundesrepublik ja schon 1955, also ein erstes mit Italien. Und dann kamen 1960 zwei weitere mit Spanien und Griechenland dazu und 1961 eben mit der Türkei. Und bis dahin hatte das tatsächlich in Berlin, in Westberlin, keine Bewandtnis. Also bundesdeutsches Recht und Verträge galten ja nicht automatisch für Westberlin. Das lag an diesem Sonderstatus, aufgeteilt unter den vier Alliierten. Und erst 1963, 64 bröckelte das. Also diese Vorbehalte kamen vor allem dadurch, dass diese Insellage West-Berlin im sich abzeichnenden Kalten Krieg, im Ost-West-Konflikt politisiert wurde. Also man hatte Angst davor, was passiert, wenn man Migrantinnen und Migranten nach West-Berlin lässt, sie einreisen lässt. Also allein diese Einreise über Grenzen hinweg machte den Behörden, den westdeutschen Behörden Sorgen. Aber der Arbeitskräftemangel in West-Berlin war halt auch so eklatant, dass die Wirtschaft andere Wege suchte und Druck machte auch, dass die Anwerbeabkommen auf West-Berlin ausgeweitet wurden.
Warum war denn gerade West-Berlin so attraktiv für die türkische Community?
Das ist eine Frage, die wirklich schwer zu rekonstruieren ist und wo es auch wahnsinnig viele Perspektiven gibt. West-Berlin war ja gerade in den 1960er Jahren überhaupt nicht attraktiv. Also es gab einen sehr eklatanten Mangel an Wohnraum, also große Zerstörung immer noch, kriegsbedingt. Mauerstadt, die ja später in den 70er und vor allem in den 80er Jahren so einen Anziehungsort und auch sowas Magisches hatte für die alternativen Szenen, das war in den 1960er Jahren noch gar nicht so greifbar. Vor allem die großen Elektrobetriebe setzten dann ab Mitte der 1960er Jahre auf Arbeitsmigrantinnen vor allem, also es waren vor allem Frauen, und da wiederum auf Frauen aus der Türkei. Also das war eine vielleicht auch zufällige Entwicklung, aber man sieht dann auch, dass das eine gewisse Magnetwirkung hatte. Also gerade Anfang der 70er Jahre, als die Arbeitsplätze in der Bundesrepublik, also im Bundesgebiet, vielleicht anfingen zu bröckeln, gingen viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus der Türkei gezielt auch nach West-Berlin. Und so gab es so einen gewissen Schneeballeffekt, kann man wahrscheinlich so sagen, dass diese Community so rasant wuchs.
Sie haben ja die Elektroindustrie jetzt schon angesprochen. Sie schreiben ja viel über die Anwerbung durch den großen Arbeitgeber in Berlin, Siemens. Und dass das Unternehmen sich seiner Rolle bei der Veränderung der Stadt gar nicht bewusst gewesen sei. Worauf führen Sie das zurück, dass man damals wirklich gedacht hat, man kann massenhaft Menschen zur Arbeit ins Land holen und dann auch noch bestimmen, wie die ihr Leben weiter planen und wann die wieder gehen sollen? Das ist ja aus heutiger Perspektive wirklich unvorstellbar. Hatte das wirklich, wie manche denken, noch so eine Kontinuität zu der Haltung, die Deutschland eben vorher hatte? Oder wie würden Sie das einschätzen? Woran lag das?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Natürlich, wenn man das jetzt rückblickend anschaut, ist es einfach wahnsinnig naiv zu denken, dass man Hunderttausende von Menschen von A nach B lotsen kann und sicher sein kann, dass sie nach 2 Jahren wieder nach A zurückgehen. Das erscheint uns heute mit dem Wissen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt hat, natürlich vollkommen absurd. Aber ich glaube, dass in dem Moment unter der politischen Marschroute, dass dieses Abkommen gerade mit der Türkei ja erstmal das Rotationsprinzip vorsah, also auch die Beschäftigung nach 2 Jahren enden sollte, die Menschen ausgetauscht werden sollte, also wirklich auch so sehr objektiviert. Das hat sich, glaube ich, auch niedergeschlagen in so der Beschäftigungspolitik, in der Annahme des Betriebs. Und das stützt sich dann vor allem auch auf Interviewaussagen. Also es gab später auch Interviews von führenden Personalern der Firma Siemens, die sich heute die Stadt anschauen und im Nachgang erst begreifen, wie wichtig diese Betriebe dafür waren, dass Bezirke wie Kreuzberg, aber auch andere, heute so aussehen und so plural und divers sind, wie sie tatsächlich sind.
Im Kapitel über Gewerbetreibende geht es um Lebensmittelläden, Gastronomie, Reisebüros, Import, Export und oftmals eine Mischung aus verschiedenen Branchen. Und es fällt ziemlich schnell der Begriff Sprunghaftigkeit. Was steckt dahinter?
Also meine Herangehensweise war damals eigentlich so, dass ich dachte, ich könnte eine kleine Untersuchung schreiben zum türkischen Reisebüro, eine Untersuchung zu dem Obst- und Gemüsehändler, der sich ja auch so als Bild eingeschliffen hat. Und habe dann relativ schnell festgestellt, die kann man gar nicht so säulenartig nebeneinander stellen, weil diese Menschen, die halt die Voraussetzungen auch hatten, um in die Selbstständigkeit gehen zu können, sich eben nicht nur auf ein Gewerbe spezialisiert haben, sondern oft viele Sachen ausprobiert haben. Das führte dann dazu, dass einzelne Personen, einzelne Paare eine ganze Palette und eine ganze Bandbreite von Geschäften anbot, aber eben nicht aus einem so einem Segment. Und ich glaube, dass da auch viel ausprobiert wurde, um zu schauen, was funktioniert nicht so gut. Man sieht auch immer wieder so diese Sprunghaftigkeit. Jetzt ist nicht nur ein Phänomen, das ich gefunden habe in der Selbstständigkeit, im Gewerbetreiben, sondern auch zwischen den größeren Arbeitswelten, die Sie benannt haben, also öffentlicher Dienst und dann wieder Gewerbe. Es gibt einen Fall, den habe ich immer im Kopf, einen Lehrer, der dann nebenbei ein, glaube, ein Reise- und Übersetzungsbüro gemacht hat, dann gemerkt hat, dass er neben seiner Lehrtätigkeit eigentlich gar nicht so richtig Zeit hatte für die Selbstständigkeit. Und diese Sprunghaftigkeit passiert halt auch zwischen den Branchen, nicht nur in der Selbstständigkeit selbst. Und das finde ich sehr interessant, weil da sehr viel ausprobiert wurde und das dann im Stadtbild wahrscheinlich auch den Anschein machte von, naja, wenig Dauerhaftigkeit, wenig Nachhaltigkeit, aber das wirklich so auch im Interesse der jeweiligen Gewerbetreibenden lag, einfach zu schauen, was funktioniert. Und man sieht dann auch, dass einzelne Gewerbe sehr, sehr langlebig sind. Und wir sind dann wieder bei Kreuzberg, wenn man sich anschaut, Karten und Quellen aus den 1970er Jahren, da gibt es tatsächlich noch Geschäfte, die damals gegründet wurden und heute noch im gleichen Ladenlokal im jetzt durchgentrifizierten Kreuzberg am Kottbusser Tor immer noch existieren und ja eine alteingesessene Institution mittlerweile sind.
Sie beschreiben ja auch, wie türkische Migranten, die in Kreuzberg nach dem Mauerbau die Nahversorgung aufrechterhielten, die dort wegbrach, weil es eben nun ein unattraktiver Außenbezirk von West-Berlin war. Natürlich sind solche verlassenen, sozial schwachen Bezirke immer dann auch wieder attraktiv für Migranten, weil sie dort überhaupt Wohnraum bekommen. Und attraktiv wurde Kreuzberg ja auch für die alternative Szene. Und Sie beschreiben das so schön, wie das, das Provisorische an den neuen Läden der Migranten, das ja eben nicht ordentlich deutsch war und nicht mit hübschem Ladenkonzept. Das macht es natürlich auch viel attraktiver nochmal für diese alternative Szene, die sich da ja auch in Kreuzberg ansiedelte. War das nach Ihren Erkenntnissen was Symbiotisches oder eher ein Nebeneinander?
Das war ein ganz spannender Ausgangspunkt meiner Überlegungen, weil wenn wir an Kreuzberg in den 80er Jahren denken, mir geht es zumindest so, von dem auch, was ich gelesen habe, und es gibt ja auch wahnsinnig viele Bildbände dazu, man hat dann ganz oft so dieses Migrantische, dieses, was dann auch mit unschönen Worten beschrieben wurde, oft in den großen Medien. Und auf der anderen Seite halt dieses Bild von den alternativen Bewegungen, von den neuen sozialen Bewegungen, von der Hausbesetzungsszene. Und diese Gruppen haben halt Tür an Tür gearbeitet, gelebt und ihren Alltag bestritten. Und natürlich gab es beides. Also es gab Symbiose, aber es gab natürlich auch Nebeneinander. Und das zu zeigen, war mir ganz wichtig, denn diese Infrastruktur, die halt auch von türkeistämmigen und von anderen migrantischen Menschen aufrechterhalten wurde, auch angereichert wurde, war halt enorm wichtig. Man muss halt sehen, Kreuzberg lag halt wirklich abgeschieden. Das Laufpublikum fehlte dem Gewerbe. Es gab halt wirklich immer weniger auch Einkaufsmöglichkeiten, Bezugsmöglichkeiten. Und wenn man das immer weiterspielt, könnte man auch tatsächlich sagen, und das ist auch eine meiner Thesen, dass sich die Nachhaltigkeit, mit der sich so dieses alternative Leben in Kreuzberg abspielen konnte, auch darauf stützen konnte, dass eben der Obst- und Gemüsehändler, dann sind wir wieder bei dem Bild nebenan an der Ecke, der vielleicht eine Einwanderungsgeschichte aus der Türkei hat, eben der ist, wo man die Nahversorgung im Alltag bestreiten kann. Auf der anderen Seite gab es dann auch natürlich Türkeistämmige, die nahestehend waren diesen sozialen Bewegungen. Also dieses Nachbarschaftsgefüge, wenn man wirklich so bis auf den Straßenzug quasi heranzoomt, was durch die Quellenlage etwa in Kreuzberg möglich ist, da sieht man halt, wie vielfältig das sein kann, wie Symbiose aussieht, aber natürlich auch Abgrenzungsphänomene.
1989, schreiben Sie, sei das Wendejahr für Migranten und deren Nachkommen gewesen, weil sich das Angebot an Arbeitskräften insgesamt wieder erhöht hat. Was bedeutete das genau für die türkischstämmige Community in West-Berlin?
Das hatte mehrere ganz unterschiedliche Facetten. Zum einen den rein arbeitsweltlichen. Wenn wir wieder zurückgreifen auf das Jahr 1961, das zeichnete sich ja jetzt nicht nur dadurch aus, dass das Anwerbeabkommen mit der Türkei geschlossen wurde, sondern etwa auch durch den Mauerbau, was eklatante Folgen für die Westberliner Arbeitgeber hatte, weil die Pendler, die sogenannten Grenzgänger aus Ost-Berlin und dem Umland natürlich wegfielen. Und genau dieser Effekt, der quasi auch die Notwendigkeit von Arbeitsmigration in West-Berlin verstärkt hatte, fiel ja jetzt mit dem Mauerfall ganz plastisch weg. Und es gab dadurch neuen Konkurrenzdruck auch auf dem Arbeitsmarkt. Das andere, was natürlich viel eklatanter zuteil auch war, war der Rassismus, der mitschwang. Also in diesem nationalen Aufbegehren dieser friedlichen Revolution, das zeichnete sich auch vorher schon ab. Also die Republikaner zogen ja 1989 schon das erste Mal in das Berliner Abgeordnetenhaus. Also es gab eine wohl deutlich wahrnehmbare Verschärfung von rassistischen Übergriffen und auch so Zwischentönen Alltagsrassismus. Und es gibt ein wirklich türkisches Sprichwort, dass die Berliner Mauer den Migrantinnen und Migranten aus der Türkei auf den Kopf fiel.
Stefan Zeppenfeld war das, Autor des Buches »Vom Gast zum Gastwirt – Türkische Arbeitswelten in West-Berlin«. Im Wallstein Verlag erschienen, 430 Seiten, kosten 39 €.